Ist ein wenig kühl geworden, aber ist nichts Außergewöhnliches. Gestern früh bin ich in die Küche zum Frühstücken und habe bloß meine Schlafhose angehabt und die Zeitung fehlt. So, jetzt war sie auch nicht im Briefkasten. Draußen waren es ungefähr 7 Grad unter Null. Bei zweiter Blick habe ich gesehen, der Postbote hat sie von beim Gartenzaun ins Türlernei. So, jetzt habe ich überlegt, wenn ich jetzt die Schuhe anziehe und einen Pullover anziehe und die Jacke anziehe, das dauert ja bestimmt 5 Minuten. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin barfuß und nur mit der Schlafhose vorgesprintet, habe die Zeitung geholt und wieder zurück. Und soll ich euch was sagen? Der Genuss dieser Zeitung in dem warmen Raum, das war einzigartig. Also das habe ich so noch nie erlebt, dass es Spaß machen kann an Zeitung, weil du vorher wirklich also schwerste Entbehrungen auf dich genommen hast. Und ich glaube, so ist es bei euch jetzt auch heute. Ihr sollt also auch belohnt werden. Ihr habt die schwersten Entbehrungen bei der Kälte auf euch genommen. Seid raus, seid in den Sängerwald. Und Gott möge schenken, dass das Thema wirklich eure Herzen erreicht, weil ich glaube, es ist ein sehr schönes Thema, aber auch ein sehr persönliches. Und das Wort heißt, und das Wort wurde Fleisch, erstmal nur bis daher. Ich glaube, wir stimmen überein, dass es nicht darum geht, in der Gaststätte ein Schnitzel zu bestellen und es kommt dann auf den Teller, sondern es ist ein Wort Gottes. Und das steht im Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen oder Erstgeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Anders ausgedrückt, Gott wurde Mensch. Wow, ist das eine Botschaft, oder? Jemand hat mal geschrieben, Gott wurde Mensch, tu es ihm gleich. Mach's wie er. Ja, manchmal, wenn man so dann in gewissen Situationen drinsteht und sich dann auch einer überlegt, meine Güte, was habe ich da wieder gemacht? Ja, wäre besser gewesen, wärst jetzt als Mensch da aufgetreten. Gott wurde Mensch. Und in Verbindung dazu steht im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und ich muss euch sagen, mich begeistert es, wie Gott unterwegs ist. Von uns hat keiner eine Vorstellung, wie das da oben im Himmel sein könnte. Es muss gigantisch sein, Geschwister. Es wird so sein, dass es nichts fehlt. Also ich habe noch nie, wenn wir mal in Urlaub gewesen sind oder in einem Hotel oder irgendwo, sagen können, da fehlt nichts. Da war immer irgendwas, wo du gesagt hast, wäre. Aber im Himmel wird so sein, dass nichts fehlt. Nimm mal diesen Gedanken vielleicht so als erstes mit. So, und jetzt sagt der Papa, Jesus, du musst aber mal da runter. Du musst mal da runter. Als die Zeit erfüllt war. Und es steht auch da drin, dass Gott das geplant hat. Ich bin ja Planer, begeistert mich als nächstes. Gott hat es nicht einfach dem Zufall überlassen, so nach dem Motto, wie der amerikanische Präsident, du weißt ja nicht, was der in 5 Minuten wieder von sich lässt. Also jetzt schläft er noch, das ist gut so. Aber bei manchen anderen Leuten ist es ja auch so. Du weißt wirklich nicht, was in 10 Minuten vor sich geht. Ich hoffe nicht, dass du so einen Chef hast, weil das kann ein Drama sein. Gott hat es geplant, das heißt, als die Zeit erfüllt war, Gott hat genau Fakten, Dinge gesetzt, wo er gesagt hat, so, und wenn das alles erfüllt ist, dann kommt mein Sohn Jesus auf die Welt. Und für uns heißt es, wenn all das erfüllt ist, was Gott sich da in seine Agenda zurechtgelegt hat, dann wird Jesus wiederkommen. Dann wird Gott seine Gemeinde zu sich nehmen. Dann wird Gott sagen, so, jetzt ist diese Welt beendet und jetzt beginnt das himmlische Reich und deine Aufgabe ist jetzt, solange du hier bist, dafür zu sorgen, dass du und möglichst alle um dich herum quasi die Eintrittskarte für den Himmel schon hast. Dass du schon vorgemerkt bist, dass du schon das Ticket dafür hast. Das Kommen des Messias, Geschwister, war langfristig geplant. Und alle Voraussetzungen waren erfüllt. Jetzt habe ich mir gedacht, was waren das für Voraussetzungen? Was war denn da gewesen? Dass Jesus oder dass Gott ja nicht bloß als Gott kommt, sondern wirklich als Mensch. Er erfüllt die göttlichen Pläne und Gott kommt auch nicht einfach mal so als aus Sightseeing-Tour herunter, so wie vielleicht der Politiker mal hier im Hofer Landkreis kurz vorbeirauscht und in 10 Minuten ist er schon wieder weg, sondern Gott sendet seinen Sohn in diese Welt mit einem Auftrag. Begeistert mich. So ist unser Gott unterwegs. Das sagt, ich habe genau geplant, wann er kommt. Und ich habe ihm einen Auftrag gegeben. Also Jesus ist gekommen in diese Welt. Und das war nicht alles irgendwie so rein zufällig, sondern er hat einen klaren Auftrag gehabt. Sein Kommen war notwendig, weil es um Menschen geht. Gott geht zum Menschen, Geschwister. Unser Kopf ist so voll mit den ganzen politischen und sonstigen Meldungen und was du schon wieder irgendwo gehört hast, was da passiert und der Krieg und. Hat was mit Menschen zu tun, ja, aber Gott geht's vorrangig um Menschen. Gott sagt, die Menschen müssen frei werden von Sünde, von Zielverfehlung, weil das ist es, was sie von mir trennt. Und deswegen schicke ich praktisch meine, in Anführungsstrichen, beste Waffe, meinen Sohn. Wenn wir über Jesus reden, Geschwister, dann geht's nur in zweiter Linie vielleicht darum, dass die Umstände, die Lebensumstände, die wir haben, die Krankheit, unsere Herausforderungen, ja, er kümmert sich auch darum. Aber Jesus geht es in allererster Linie darum, dass Menschen überführt werden von Sünde und gerettet werden, in diese ausgestreckte Hand einschlagen. Das dürfen wir nie vergessen. Wir machen nicht einfach wegen einem schönen Gottesdienst, weil es halt so toll ist und nachher gibt es einen Kaffee und die vielen Geschenke da, die werden wir schon irgendwie verteilen. Ne, Dora, hast du gesagt, ich krieg keins. Na ja, gut. Darum geht es überhaupt nicht. Gott hat Gemeinde nur deswegen in die Welt gerufen, weil er gesagt hat, ohne mich, ohne meinen Sohn Jesus Christus seid ihr verloren. Auf Ewigkeit. Deswegen komme ich. Also, was waren die Umstände? Ich bin ja gerne immer ein bisschen geschichtlich unterwegs. Die Israeliten waren ja im Laufe der Jahrhunderte immer unter irgendeiner Herrschaft. Und dann kam Alexander der Große, vielleicht ratet es ein wenig, 333 bei Isoskeilerei, kennt ihr noch? Ne? Alexander der Große, der ist ja nicht so sehr, sehr alt geworden, hat ein riesiges Weltreich erobert. Und dann stirbt er. Und die 4 Generäle von ihm, die sogenannten 4 Diadochen, die haben dieses Reich unter sich aufgeteilt. Und dann gab es einen, der hieß Antiochus Epiphanes. Und der war praktisch zuständig unter anderem für das Gebiet von Israel. Und dieser Antiochus Epiphanes gilt in Fachkreisen als der Antichrist des Altertums. Das war ein Scheusal, wie man sich das nicht vorstellen kann. Der ging dann so weit, dass er sogar Schweine im Tempel Gottes hat opfern lassen. Also der hat nicht bloß eine rote Linie überschritten, der hat alles kaputt gemacht, was man kaputt machen kann. Und dann kamen die Makkabäer, es gibt 2 Bücher, Makkabäer, ist nicht im Kanon der Bibel, sind Apokryphen. Kannst du mal lesen, ist sehr interessant, also wenn du mal was Interessantes lesen willst. Wie es überhaupt dazugekommen ist, auf jeden Fall, die Makkabäer haben einen Aufstand gemacht, haben den niedergerungen und dann hat es eine Zeit gegeben, wo Israel in Eigenverantwortung war. Sie waren ein eigener Staat, keiner war irgendwo über ihnen drüber. Das Königtum der Hasmonäer, wer sich von euch darüber vielleicht ein wenig auskennt. Und eigentlich eine tolle Zeit, aber es sind halt Menschen. Und irgendwann haben es diese Menschen, diese Hasmonäer, nicht geschafft, haben sich so zerstritten, jetzt haben sie einen gesucht, der ihnen helfen kann. Wisst ihr, wen sie sich genommen haben? Die Römer. Bei den Römern haben sie Hilfe gesucht. Ja, und die Römer haben diesen Hilferuf dankend angenommen. Übrigens, kleiner Einschub, wer von euch schon mal in Heidelberg gewesen ist. Das Heidelberger Schloss ist weltberühmt. Ist aus dem Krieg entstanden, aber nicht, dass vielleicht die Badener gegen die Schwaben gekämpft haben, sondern es war ein Familienkrieg, ein Bruderkrieg. Es waren zwei Brüder, die konnten miteinander. Und die haben sich so bekriegt, bis das Schloss das Brennen angefangen hat. Und normalerweise hätte man dieses Schloss abgerissen, diese Ruine, und dann kam eine Strömung in Deutschland, die Romantik, Caspar David Friedrich, kennt ihr vielleicht, Kreidefelsen von Rügen. Und in dieser Romantik war es plötzlich in, Ruinen zu haben. Jede Stadt hat irgendwo eine Ruine gebraucht. Und das Heidelberger Schloss hat sich hervorragend geeignet. Tolle Ruine, deswegen gibt es es heute bis heute noch. Also jetzt, nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, ihr habt nichts gelernt. Ja? Jedenfalls diese Hasmonäer, die haben ihr Hilfe bei den Römern gesucht. Ja, und die Römer haben sich nicht dreimal bitten lassen und haben natürlich ihre Herrschaft dem Volk Israel aufgedrückt. Gut, sie haben viel, viel Gutes gemacht, wenn ihr nur mal überlegt, der Straßenbau oder der Wasserleitungsbau, diese Viadukte, wie die das hingekriegt haben, dass da ganze Städte versorgt waren. Alles klasse, aber sie haben einen Kaiser. Und dieser Kaiser hat Gottesstatus, das heißt, jeder Israelit musste offiziell eigentlich den Kaiser anbeten. Und diese Soldaten, die hatten ganz besondere Rechte. Ein römischer Soldat, wenn der dich als Bundespolizist da irgendwo getroffen hätte, dann hätte er gesagt, pass auf, mein Guter, du trägst jetzt eine Meile meinen ganzen Turnister, alles, mein Rucksack, alles, das trägst du. Und der Jörg als Bundespolizist hätte keine Chance gehabt, sich dagegen zu wehren. Er hätte es tun müssen. Ja, es ist oft so, wenn einer Herrschaft über den anderen hat, dann drückt er ihm die Dinge drauf. Und das greift der Jesus mal auf. Wenn einer zu dir sagt, dass du eine Meile praktisch mit ihm gehen sollst, dann lauf zwei mit ihm. Das war ja, also wie konnte man sowas sagen? Gut, der König Herodes. Der durfte König sein unter römischen Knaben, war nicht einmal ein ganzer Jude, war ein Idumäer, also ein Halbjude. Und das war ein ganz brutaler Mensch, aber auch ein ganz cleverer Mensch. Der hat nämlich gesagt, wird wunderbar in unsere heutige Zeit passen, wie kriege ich dieses Volk so hinter mich? Ich muss was machen, was ihre Identität irgendwie stärkt. Und Israel und Identität ist immer Tempel. Also hat dieser Herodes den Tempel ausbauen lassen. Der zweite Tempel, der Tempel des Zerubabel, war ja eigentlich ein kleines Gebäudchen. Und dieser Herodes, der hat, kennst den Tempelberg, auf 144.000 Quadratmeter, zweistöckig, hat er da Gewölbe und Anlagen bauen lassen und einen riesigen Tempel obendrauf. Und das ganze Volk hat gesagt, wow, ist das ein guter. Leute, erinnert mich irgendwie ein wenig an unsere heutige Zeit. Du musst als politischer Führer scheinbar bloß irgendwo wegen was fürs Auge machen. Ein großes Stadion bauen oder vielleicht jetzt wie in Washington, magst einen großen Ballsaal nebenan. Die Welt hat sich nicht geändert, Christa. Also glaubt nicht, dass es früher besser war. Die gute alte Zeit war keine gute alte Zeit. Das war immer schwierig. Also, er hat Show gemacht, auch das hat Jesus aufgegriffen, an dem Beispiel des Tempels. Und die Kirche, die hat das gemacht, was die Kirche seit Jahrtausenden gemacht hat, sie hat sich immer an die Machthaber orientiert. Die Kirche war also nicht, sagen wir mal, das Zünglein an der Waage, so ein wenig als Gegenpol, sondern die Kirche hat immer geguckt, wie kann ich mich da dahinter stellen, ist auch nichts Neues, guck nach Russland, guck nach Amerika, guck egal wohin. Ist halt überall das Gleiche, bin ich froh, dass es Freikirchen gibt. Deswegen sind Freikirchen übrigens entstanden, weil man das halt einfach nicht mehr wollte. Also, merkt ihr ein bisschen? Das war so ungefähr dieser Umstand, wo Gott dann gesagt hat, ja, jetzt wird die Zeit erfüllt. Nebenher gab es ganz viele Kranke. ganz viele Menschen, die in Besessenheit gewesen sind, in Abhängigkeit. Ganz große Not hat es überall gegeben. Also es war einfach schlimm. Und die Leute, die hatten keinerlei Vertrauen mehr zu der Bundesregierung, hätte ich schon fast gesagt. Die hatten keinerlei Vertrauen in die Regierung, auch nichts Neues. Die da oben, die machen ja sowieso, was sie wollen. Und der nächste Schritt war, und der da oben, interessiert der sich überhaupt für uns? Dem ist es doch wurscht egal. Wenn es so weit kommt, Geschwister, ist die ideale Voraussetzung, dass Gott sagt, so Leute, jetzt ist mal die Zeit erfüllt. Obwohl eine große Erwartung des Messias gewesen ist, wo auch eine große Skepsis, was soll dann da überhaupt noch passieren? Ich denke mal, die äußeren politischen Umstände, die sind ähnlich wie bei uns. Das Einzige, was bei uns ganz anders ist, Jesus spielt im Prinzip überhaupt keine Rolle. Es gibt unter 99% der Christen keinerlei Wiederkunftserwartung. Die allerwenigsten Menschen wissen überhaupt, dass es sowas gibt, dass Gott wieder zurückkommen will. Die allerwenigsten Menschen erwarten das. Also das, was damals war, ist kein bisschen anders. Die Menschen waren skeptisch, die Menschen haben geguckt, haben gefragt. So, und jetzt kommt Gott. Und Gott sagt, Leute, falls ihr es noch nicht wisst, ich war immer schon unter den Menschen. Ich habe immer schon unter den Menschen gewohnt. Altes Testament, Berg Sinai. Gott hat die Feuersäule zur Nacht und die Rauchsäule zu Tag geschaffen. Jemand hat mal gesagt, das war die beste Klimaanlage, die sie gegeben hat. Nachts war es warm, tagsüber war es kühl. So war Gott. Das Zelt der Begegnung, das Mose hat aufstellen lassen, war im Prinzip gedacht, dass der Mensch Kontakt mit Gott aufnimmt. Nur haben sie halt alle nur zugeguckt. Ne? So ungefähr der heilige Mose, der soll das schon mal machen, aber wir müssen es nicht. Da finden wir schon jemand. Nee, es geht um die persönliche Beziehung. Also Gott, Geschwister, Gott hat immer Kontakt zu den Menschen gesucht. Zu allen Zeiten. Der einzige Unterschied war halt, im Alten Testament sagt Gott zu Mose, du kannst meine Herrlichkeit nicht schauen. Das heißt, du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, sonst würdest du sterben. Und jetzt kommt Jesus. Normalerweise kann der Mensch Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir hatten neulich eine tolle Predigt von der Christine Flottmann. Und da hat sie das mal aufgegriffen und hat das Beispiel vom Prisma genannt. Sagt sie, das Prisma, so ein ganz speziell geschliffenes Glas, da fällt dieser gleißende Lichtstrahl drauf. Wenn wir in die Sonne gucken würden, wahrscheinlich bloß ein paar Sekunden, laufen wir Gefahr, dass wir blind werden. Wenn du aber in das Prisma hineinguckst, wird dieser gleißende Lichtstrahl in alle wundervollen Farben aufgeteilt. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Diese ganzen Regenbogenfarben, das teilt das Prisma auf. Sagt so. Und so musst du dir Jesus vorstellen. Dieses gleißende Licht wird für uns wahrnehmbar in ein wundervolles Farbenspektakel übernommen. Deswegen hat der Gott zum Beispiel auch den Regenbogen geschaffen. Als Zeichen seines Bundes. Er hat ihn nicht geschaffen, Geschwister, damit eine gewisse gesellschaftliche Form da ihr Zeichen drin findet. Ich habe schon mal gesagt, eigentlich müsste man die Leute verklagen, weil es ist ja ein, wie nennt sich das, Corporate Identity Design Unfall. Es wird ja eigentlich Datenklau betrieben. Gott ist der Urheber des Regenbogens, nicht was anderes. Das nur ganz nebenbei. Also Gott wird Mensch. Gott offenbart sich. Und er macht es auf tolle Art. Er schickt Johannes voraus. Ich weiß nicht, Geschwister, wer Johannes den Täufer gern hier in der Gemeinde hätte. Reimar Sacklainen heißt er da. Ne? Sacklainen heißt er, aber ziehst du, glaube ich, nicht selber an. Also der Johannes der Täufer hatte Sackleinen an. Dann hat er Heuschrecken gegessen. Gut, das gilt jetzt fast heute nicht, weil heute isst man ja Käfer und alles Mögliche. Das ist ja heute modern, früher also nicht. Aber er war ein heftiges Kind, würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. Ein sehr heftiges Kind. Die Wirkungsweise unseres Gottes, auch wieder interessant. Ein ganz altes Ehepaar bekommt entgegen aller Voraussetzungen oder aller Vorhersagen noch ein Kind. Wird nochmal schwanger, die Frau. Und das sind so die Kindergeschwister, mit denen Gott was anfängt. Deswegen bin ich jetzt bei meiner Frau und bei mir zum Beispiel also ganz euphorisch. Ja, und wir haben ja noch einen Nachzügler, der ist jetzt 15. Und den haben wir ja gekriegt, gegen alle Voraussetzungen. Es gibt ja diese Regel, also der Mann, der Vater und die Pflegevater und Pflegemutter dürfen zusammen nur 70 Jahre alt sein, damit sie noch ein Pflegekind kriegen. Wir waren 109. Na, hat schon was zu sagen. Und die wollten das so. Wenn ich meinen Buben jetzt so sehe, wie der sich so entwickelt, wow. Deswegen, Geschwister, Tom, ihr habt einen wirklich heftigen momentan. Aber das sind die Kinder, mit denen Gott was macht. Die wird kein Pastor einstellen als Jugendleiter oder sonst wie. Entschuldige, wenn ich das so sage. Aber diese außergewöhnlichen, durchgeknallten, das ist die erste Wahl unseres Gottes. Halleluja! Wer macht sowas in der Welt? Nur unser Gott. Und jetzt kommt er, Sackleinen, Heuschrecken ist er, geht da an den Jordan und predigt. Ganz komplizierte Predigt. Ganz ausgefeilte Predigt. Was hat er denn gepredigt? Tut Buße und lasst euch taufen. Also das an alle bestehenden und werdenden Prediger, wenn du mal nicht weißt, was du predigen sollst, tu Buße und lass dich taufen, bist du voll auf der Linie Gottes. Ich liebe einfache Predigten, nicht bloß, weil ich schlicht heiße, sondern ich liebe das, Geschwister. Tu Buße und lass dich taufen und die Leute, die kommen in Scharen. Und die fragen ihn alles Mögliche. Wie ist denn das mit dem Sold? Darf ich denn das? Darf ich denn jenes? Warum? Weil die Kirche ihnen das nicht beantwortet hat. Großartig. Wenn Zeiten hervorbrechen sollten, was wir hoffen, Geschwister, dass die Leute wieder ins Nachdenken kommen, dann wäre das mein Favorit für die ersten einfachen Predigten. Tu Buße und lass dich taufen. Wow. Massen gehen dahin. Und dann kommt Jesus. Und lässt sich von Johannes auch noch taufen. Und wird bestätigt durch den Heiligen Geist. So, schließe ich es mal ab. Das waren die Voraussetzungen, Geschwister, dass Gott seinen Sohn geschickt hat. Ist das nicht gigantisch? Ist das nicht gigantisch? Und dann kommt Jesus. Und das ist mir jetzt wichtig, dass wir das uns verinnerlichen. Wir sind so gepolt, es muss ja ganz besondere Persönlichkeit heute sein, eine sehr einflussreiche Persönlichkeit, möglichst ein Sportheld oder ein großer Künstler. Da wenn also bloß irgendein Sänger mal den Namen Gottes in den Mund nimmt, da denkst du ja schon, das ist die reinweise Bekehrung. Jesus ist anders, Geschwister. Jesus ist zu denen gekommen, um die sich eigentlich kein Mensch kümmert. Er kommt in einem Stall auf die Welt. Er kommt bei Hirten auf die Welt. Das ist eine Berufsgruppe, die waren sehr, wie soll ich sagen, sehr außen vor. Wäre vielleicht bei uns heute die Leute, die im Mülldienst arbeiten oder im Pflegedienst, wo man sagt, na schön, dass es jemand macht, aber ich möchte es nicht. Da kommt Jesus. Und sein erster Besuch ist nicht beim König. Bis zu seinem Schluss geht er nicht zu diesem Herodes. Jesus ist nicht auf die Partys der Reichen gegangen, Geschwister. Er hat nicht geschaut, dass er irgendwo bei den Events als Sondergast aufgetreten ist. Und die gab es, da wo Römer waren, da gab es Veranstaltungen, da gab es große Arenen, da hat man Kämpfe mit wilden Tieren gemacht und Gladiatoren und so weiter und so fort. Alles, was wir heute kennen. Ne? Kennt ihr das mit dem Käfigkampf? Soll es einen Präsidenten geben, der will das vor dem Weißen Haus aufhören. Das mag vielleicht für die Menschen heute wow, aber wir müssen uns das immer wieder vor Augen halten, Geschwister. Jesus ist nicht für die oberen 10.000 gekommen. Jesus wollte keinen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Jesus wollte nicht auf die Schlagzeile des People-Magazins oder auf die Vogue oder wie die alle heißen. Jesus ist zu denen gekommen, die entrechtet gewesen sind, zu denen, die krank gewesen sind, zu den Aussätzigen, zu denen sich keiner getraut hat, wo kein Mensch hin wollte. Da ist Jesus hingekommen. Da ist unser Gott hingekommen. Ich finde es so tröstlich, Geschwister. Wir müssen etwas Besonderes darstellen, was Besonderes sein. Wir wissen, wir sind Gottes Zielgruppe. Über solche Menschen ist das Evangelium verbreitet worden. Was hat sich denn Jesus rausgesucht als Jünger? Waren da Einserschüler dabei, Harvard-Abgänger oder sonst wie? Ganz einfache Fischer, Johannes und sein Bruder, Donnersöhne, Boanerges, auf Deutsch gesagt, Schwierige. Da war das Jugendamt schon manchmal vor der Tür gestanden. Ja, da war vielleicht einmal Knast angesagt am Wochenende, musste zu meinem Jugendarrest rein. Die waren nicht einfach. Und Gott sucht die aus, weil er weiß, mit den Jungs kann ich was machen. Mit denen krempel ich diese Welt um. Das ist so tröstlich, Geschwister. Das ist so tröstlich, dass unser Gott nicht auf die Überflieger guckt, sondern auf die, wo er sagt, ja, mit denen will eigentlich keiner, aber ich. Und eines ist auch wichtig. Es hat Jesus alles gekostet. Philipper 2, Vers 6. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alles sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, ja, bis zum Verbrechertod am Kreuz. Das beschreibt die Bibel über Jesus. Er entäußerte sich selbst, dieses Wort kennen wir aus der Bibel. Griechisch kenosis heißt leer werden. Überlege mal, mit was du heute alles gekommen bist. Also es ist nicht bloß Hosen und meine Frau schimpft mich immer, weil ich mir die Hosentaschen zu voll habe. Ja. Aber ja, nee, sondern da, was ist da oben alles so drin? Was haben wir alles mitgebracht? Die Gedanken der letzten Woche, die Gedanken von heute, die Gedanken für die nächste Woche, fürs nächste Jahr, fürs nächste Jahrzehnt. Wir sind voll, Geschwister. Was nicht, was von Film du gestern geguckt hast, was für Fußballspiel dich beeindruckt hat, oder. Und dann heißt es über Jesus, er musste leer werden. Er entäußerte sich selbst, er musste leer werden. Das ist das Patent, das Gott für uns vorbereitet hat. Wenn du in meine Nähe kommen willst, wenn du in meine Pläne hineinkommen willst, wenn du mich ganz nahe kennenlernen willst, sage ich mal mit meinen Worten, musst du leer werden. Und ich denke, das ist die ganz, ganz große Herausforderung unserer Zeit. Ich habe es mir gestern gedacht. Vor 30 Jahren, da hat es am Samstag Fußball-Bundesliga gegeben. Vor 4:30 bis ungefähr 5:30. Und dann hast du eine Stunde Zeit gehabt und dann hast du in der Sportschau das gucken können. Vorher konntest du heute im Stadion Radio hören. Heute hast du zig Sender, wo im Prinzip jeden Tag und fast zu jeder Stunde irgendein Spiel übertragen wird. Wenn du den Samstag betrachtest, das beginnt um 13 Uhr und ungefähr 23 Uhr wird das letzte Spiel übertragen. 10 Stunden. Ganz nebenbei, wundert mich zum Beispiel auch nicht, dass nichts Gescheites mehr gekocht wird, weil du hast ja keine Zeit. Du musst ja sehen, dass du schnell in der Pause was holst, also gibt's Fastfood-Essen oder das Aufgepackene oder man holt sich irgendwas. Verändert unsere Welt vollkommen. Und dann kommt Jesus und über ihn heißt es in der Bibel, er musste leer werden. Das ist ein Geheimnis, Geschwister. Das ist ein Geheimnis unseres Glaubens, dass wir leer werden müssen. Um das zu erahnen, was Jesus vorgelebt hat, was er uns gegeben hat. Dieses sich demütigen. Wo hörst du dieses Wort Demut noch? Tom, Gibt es bei euch im Firmengebrauch das Wort Demut in echten anderen? Gibt es noch. Schön, toll. Ich kenne es sonst nirgends. In den Compliances und was, wie sie alle heißen, diese ganzen Festschreibungen, da kommt Demut an sich vielleicht bei den Lieferanten vor. Also Lieferant ist es nützlich, wenn der Lieferant demütig sich zeigt, dem Chef gegenüber. Nee, Spaß beiseite. Demut, Sanftmut, Geduld, das, was Jesus vorgelebt hat, das ist nicht mehr der Standard heute. Das ist nicht mehr das, was groß vorgelebt wird. Aber es führt zum Ziel. Das ist ja das Interessante. Es führt zum Ziel. Jesus hat es uns vorgelebt, Geschwister. Jesus hat uns gezeigt, was es ihn gekostet hat, um in diese Welt zu kommen, damit Sünder von der Sünde in die Gerechtigkeit hineinkommen. Das ist das größte Ziel, das unser Gott hat. Ja, wenn wir jetzt wieder an diesen Begriff Leerwerden denken, muss ich jetzt für mich sagen, Helmut, hast du gestern darüber nachgedacht, über deinen Nachbarn oder deinen Arbeitskollegen, über den oder jenen, wie das gehen könnte, dass der oder die Jesus findet, muss ich sagen, vielleicht bei einem. Aber das war das Ziel Jesu. Das ist das Ziel, das Jesus für die Gemeinde hat. Wenn wir jetzt Weihnachtsgottesdienste feiern, die sollen schön sein, die sollen toll sein. Wenn wir Adventsmärkte haben, sollen sie schön und toll sein. Aber das Hauptziel ist, Menschen sollen Jesus finden. Sie sollen gerettet werden, weil für Gott die Zeit erfüllt ist. Wo stehen wir, Geschwister? Wo ist es bei uns? Das Wort muss Fleisch werden. Ich sage es nicht in Kritik, weil dann muss ich mich am meisten selber kritisieren. Wo ist dieses Wort bei mir Fleisch geworden? Wo ist es bei dir Fleisch geworden? Wir leben in einer völlig veränderten Welt. In 10 Jahren, in 15 Jahren wird eine Gesellschaft, wenn sich nichts Grundlegendes ändert, in unserem Land vorhanden sein, wo die Ehe zwischen Mann und Frau beispielsweise nur noch eine Option ist. Und viele, viele andere Dinge werden es auch sein. Gottesdienste, wenn wir Glück haben, gibt es noch welche. Religionsunterricht, ja, ist ja schon durch Ethik ersetzt worden. Viele, 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 viele Dinge werden sich komplett verändern. Und die Frage ist, wie sind wir vorbereitet? Gemeinde ist kein Ponyhof, ne? Kennt diesen Ausdruck, wo alles so schön wunderbar ist, wie so schöner kleiner Film vielleicht, wie so eine Zeichentrickserie. Gemeinde ist eigentlich ein Schlachtfeld. Und ich wünsche mir das so von Herzen, dass es wieder passiert, dass in den Gottesdiensten Leute nach vorne gehen, auf ihre Knie fallen und ihre Schuld bekennen. Wir hatten das im Sängerwald, wir hatten das in Kronach. Ich höre es in letzter Zeit ganz selten, dass sowas noch passiert. Dass Menschen überführt sind von Sünde. Weinen, wenn sie getauft werden, was sie für Zeugnisse haben, wo Gott sie rausgerissen hat. Das Wort, Geschwister, es muss Fleisch werden, nicht einfach bloß da oben in uns drin. Ja, ich weiß schon theoretisch, wie das geht mit Bekehren und so. Ja, Jesus, ja, gut, alles, ja. Nein, es muss wirklich Fleisch werden. Und ich möchte euch zum Schluss etwas erzählen, was meine Frau und ich jetzt vor ein paar Wochen erlebt haben, was bis heute in uns hineinträgt und was auch der Auslöser unter anderem für diese Predigt gewesen ist, dass das Wort Fleisch werden muss. Es war Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag ist bei uns immer sowas, irgendwas Besonderes. Also der Stress sollte ein bisschen zurückgehen. Wir haben dann unseren Kaminofen eingeschürt. Ich liege auf der Couch, gucke meistens wegen der Premier League oder wenn ich ganz mutig bin, gucke ich die Spiele vom Club, weil es ist herausfordernd. Spaß beiseite. Silvia bastelt ein bisschen was oder hört ein wenig Lobpreis. Also auf jeden Fall, es ist relaxed. Und dann an diesem Sonntag, ich liege also wirklich da auf meiner Couch, klingelt's. Und es kommt eine junge Frau, die bei uns in der Nähe gewohnt hat. Sie ist jetzt weggezogen, aber wir kennen also auch ihre Eltern. Kommt eine junge Frau, die war mit unseren Kindern, mit unseren großen Mädchen in der Schule und setzt sich her. Ich war nach wie vor auf der Couch, habe gedacht, das macht meine Frau schon. Wir Männer sind ja da ganz entspannt in der Beziehung, die Frauen machen das schon. Ja. Und redet da mit ihr und dann höre ich so mit einem Ohr, wie sie sagt, ja, weißt du, ich habe da in meiner Kindheit also vieles so mitgemacht und ich habe mich jetzt entschlossen, ich will jetzt ein Mann werden. Ich lag dann da. Mein erster Gedanke hieß es, jetzt wäre ich 71. Ich habe ehrlich gedacht, es geht an mir vorbei. Muss das jetzt sein, Jesus? Und noch dazu am Sonntagnachmittag. Aber naja, meine Frau sitzt ja da. Ne? Und dann hat sie ein bisschen so erzählt und wie das so läuft. Und sie kriegt also schon Hormonbehandlung. Wir haben uns dann im Nachhinein gewundert, warum kommt die jetzt her zu uns. Aber ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht so im Rahmen dieser therapeutischen Betreuung. Sie soll zu Menschen gehen, wo sie Widerstand dafür kriegen kann. Weil sie hat nämlich ganz zum Schluss gesagt, jetzt bin ich ja beruhigt ein wenig, weil ich habe schon gedacht, dass hier Exorzismus betrieben wird. Hat mich schon auch geschockt, also was die Leute für Ahnung oder für Meinung von uns haben. Egal. Also sie hat es dann alles so erzählt. Und dann habe ich aus den Worten von meiner Frau mitgekriegt, meine Frau ist jetzt, die ist jetzt an der Grenze, die ist jetzt fertig. Also wenn du dann mal 48 Jahre verheiratet bist, dann kennt man sich, ne? Und man kennt sich so gut, dass manchmal nur ein Blick genügt. Wenn ich am Sonntag früh runterkomme und gehe in die Küche, dann genügt ein Blick meiner Frau, um zu wissen, Helmut, das kannst du angezogen lassen oder das nicht. Ne? Wortlos. Und hier, nur an der Tonwahl habe ich gemerkt, meine Frau ist jetzt völlig überfordert. Und das sind dann die Momente, da musst du auch als Couch Potato sagen, so, jetzt übernehme mal deine Stellung als Mann. Ich muss dazu sagen, wenn ich zu Hause bin, ich bin immer oberkörperfrei wegen meiner Gürtelrose-Erkrankung. Alles, was auf der Haut ist, ist schwierig für mich. Also ich bin aufgestanden, habe sie begrüßt und saß also ihr gegenüber da, oberkörperfrei und habe mit ihr darüber gesprochen. Und ich muss euch sagen, es war Hammer. Ich habe also erzählt, wie das alles zustande gekommen ist und was da passiert ist vorher und warum sie das jetzt macht. Und ja, sie hat auch in der Bibel gelesen. Und Gott will ja, dass Menschen geliebt werden und er liebt ja auch die Menschen. Und sie hat jetzt auch einen Pfarrer gefunden. Und der Pfarrer, der wird also, wenn das dann vollzogen ist, auch eine Tauferneuerung mit ihr machen, weil sie ist ja dann keine Frau mehr, sondern sie ist ja dann ein Mann. Und das ist also alles schon geklärt. Also da bin ich jetzt dann langsam an meine Grenzen gekommen. Ich muss gestehen, wenn der Pfarrer auch mit angesessen wäre, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ehrlich. Ich bin zwar ruhiger geworden, aber egal wie. Also wir haben wirklich versucht, mit Engelszungen mit ihr zu reden. Sie soll sich das doch bitte nochmal überlegen. Ich habe ihr versucht, unsere Ehe wirklich als was Tolles, und es ist auch, wir haben eine klasse Ehe, wenn wir uns manchmal wegen in die Haare ringen, aber wir haben eine tolle Ehe. Wir lieben einander, wir lieben unsere Kinder, unsere Enkelkinder, wir kennen uns, wir würden nie was anders machen. Und habe gedacht, vielleicht kann ich sie da ein bisschen irgendwie, nein, also sie sieht jetzt ihre einzige Hoffnung darin, ein Mann zu werden. Und dann ist sie gegangen und dann ging es bei uns los. Was machen wir? Wir haben erstmal für sie gebetet, dann haben wir uns Videos angeguckt. Gibt's in der Schweiz gibt's also so einen christlichen Kanal und die haben da einen jungen Mann, der sich vor Jahren hat umwandeln lassen als Frau. Und der ist so frustriert und so kaputt dadurch gemacht wurde, dass er jetzt wieder sich als Mann umwandeln lässt. Und der redet in aller Offenheit über Dinge, die du nie hörst, was mit dir passiert, was in diesen medizinischen Vorgängen passiert, was mit deiner Sexualität passiert. Absolut offen. Und sowas haben wir uns dann angehört und haben uns entschlossen, Kontakt mit den Eltern aufzunehmen und mit den Eltern darüber zu reden und ihnen auch mal diese Videos zu zeigen und zu versuchen, ihnen klarzumachen, hier ist etwas, da hat Gott kein Ja dazu. Gleichwohl wir wirklich die Not dieser jungen Frau sehen, müsste man überlegen, ein Mensch ist so weit, dass er denkt, das Einzige, was mich noch rettet in dieser Welt mit all meinen Ängsten und, ist, dass ich mir die Brüste abschneiden lasse und aus der Haut dieser Brüste wird mir ein Penis kreiert und den werde ich dann eingesetzt kriegen und dann bin ich am Ziel. Was will ich uns damit sagen, Geschwister? Mir ist klar geworden, als Christ gehst du nie in Rente. Gott hat es nicht vorgesehen. Er hat vorgesehen, dass wir ein bisschen in die Ruhe vielleicht hineinkommen können, aber als Christ mit der Botschaft Jesu Christi gehen wir nie in Rente. Und wir sind wirklich die, die in dieser Welt vielleicht noch zu den wenigen gehören, die die Botschaft haben, was Gott eigentlich will. Und es ist so herausfordernd, dass das Wort Fleisch wird, dass ich als Couchpotato aufstehe, meine Frau zu Hilfe komme, versuche in Liebe mit dieser Frau zu reden, die jetzt eigentlich schon offizieller Mann ist, trotzdem für diesen Pfarrer zu beten, zu den Eltern hinzugehen. Geschwister, wir leben in einer Zeit, die wird immer schwieriger, immer komplizierter. Und wenn die Bibel sagt, dass die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit ist, dann wird mir das langsam klar. Wo soll die göttliche Wahrheit denn noch herkommen? Wenn das also bei den Kirchen schon mittlerweile so ist, dass die das Ganze absegnen. Ja, ist vielleicht kein schöner Abschluss für den Gottesdienst, vielleicht eine Botschaft, die dir jetzt nicht so gefällt. Aber denk dran, Gott entäußerte sich selbst. Jesus sieht es ja nicht bloß an einem Fall. Er sieht es an der Millionen, an Milliarden Fällen, was in dieser Welt passiert. Wie Menschen abirren. Er sieht die Kriege, er sieht die Gesetzlosigkeit, er sieht die Brutalität. Und sein Herz blutet. Und Jesus sagt, dafür habe ich euch als Gemeinde gesetzt, dass ihr zumindest dafür betet, versucht mit Menschen zu reden, ein Aber zu haben. Leute, das, was ihr euch da zusammenreimt, das ist nicht der Wille Gottes. Und ich kann euch nur eins sagen, Geschwister, ich bin seit vielen Jahrzehnten jetzt bei Jesus. Es lohnt sich. Es lohnt sich, den Weg mit Jesus zu gehen. Es lohnt sich, Entbehrungen auf sich zu nehmen, konsequent zu sein. Wie ich mich bekehrt habe, bin ich aus der Kirche ausgetreten. Da war für mich über Jahrzehnte bis heute alles, was mit kirchlichen Aufträgen zu tun hat, niente. Bloß ein kleines Beispiel. Jetzt habe ich einen Auftrag gekriegt, jetzt kurz vor meiner Rente, an einer Burg, einen sogenannten Bergfried, also den höchsten Turm, zu sanieren. Und es stellt sich heraus, dass das Ding so einzigartig ist. Das gibt es irgendwo über nirgends. Das gibt es in ganz Deutschland in der Form nicht. Verstehst du? Und ich kriege das jetzt so mehr oder weniger so zum Abschluss. Das kannst du nicht erkaufen. Das kannst du nicht herbeiholen. Das kann bloß Gott machen. Es lohnt sich, Geschwister. Es lohnt sich, den Weg mit Jesus zu gehen und das Wort Fleisch werden zu lassen. Seid gesegnet. Amen.